Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wie ist es für russische Medienschaffende? Wie ist es, verbotene Begriffe zu vermeiden aus propagandistischen Gründen? Und wie ist es, aktiv die auf Missinformation aufbauende Kriegspolitik des Wladimir Putin mitzutragen? Antwort auf diese Frage liefern Aussagen von Kolleginnen und Kollegen in Russland, aber vor allem liefern in diesen Tagen Taten die entsprechenden Antworten. Redakteure, die nicht mehr zur Arbeit erscheinen und eine Kollegin, die die Primetime-Show im russischen Fernsehen stürmt. Sprechen wir drüber. Willkommen zu Medias Res. Eine Frau erscheint hinter der Moderatorin, sie ruft Nein zum Krieg und hält ein Plakat hoch, auf dem glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen steht. So geschehen gestern in den russischen Hauptnachrichten des staatlichen Senders Erster Kanal. Der Sender hat dann schnell das Bild gewechselt. Der Name dieser Frau ist Marina Ovsyannikova und natürlich wurde sie sofort verhaftet. Florian Kellermann ist unser Korrespondent. Herr Kellermann, wer ist diese Frau und was wissen Sie über ihren derzeitigen Verbleib?
Sie ist seit einigen Jahren Redakteurin beim staatlichen Fernsehkanal Erster Kanal. Das hat sie dann auch selber gesagt in einem Video, das sie vorher aufgenommen hat vor ihrer Aktion und das danach dann veröffentlicht worden ist. Das heißt also, sie trägt Informationen zusammen und bereitet die Nachrichten dort vor. Ihr derzeitiger Verbleib, ja, das ist die große Frage. Sie soll sich in einer Polizeidienststelle in Moskau aufhalten, aber bestätigt ist das nicht. 4 Anwältinnen und Anwälte suchen sie derzeit, bisher vergebens. Sie versuchen, zu ihr vorgelassen zu werden, um sie eben anwaltlich zu unterstützen. Bisher ist ihnen das aber nicht gelungen.
Schauen wir mal auf den Sender Erster Kanal. Welche Rolle spielt dieser Sender oder spielen diese Nachrichtensender überhaupt? Und wie steht es um das staatliche Fernsehen in Russland? Welche Rolle spielt das?
Es spielt eine sehr große Rolle und auch dieser Erste Kanal und seine Nachrichten spielen eine sehr große Rolle. Man kann sie wohl ungefähr mit der Tagesschau bei uns in Deutschland vergleichen. Und wenn man Straßenumfragen macht in Russland, dann hört man eben oft auch genau die Formulierungen dann wieder als quasi Meinung der Menschen, die man da fragt. Die Formulierungen, die vorher am Abend vorher in diesen Hauptnachrichten dann auch so gefallen sind, dass es zum Beispiel jetzt im Moment eine Spezialoperation sei, die in der Ukraine stattfinde, da kein Krieg und dass das eine erzwungene Maßnahme sei, die der Kreml da ergriffen habe. Genau diese Wörter kommen dann eben auch, wenn man die Menschen fragt und daran sieht man, wie viele diese Nachrichten denn auch schauen abends.
Marina Ovsyannikova hat vorher, das haben Sie eben schon erwähnt, ein Video aufgenommen, das sich im Netz verbreitet derzeit. Darin sagt sie, sie schäme sich dafür, jahrelang Kreml-Propaganda verbreitet zu haben. Was in der Ukraine geschieht, ist ein Verbrechen, sagt sie. Und auf dem Plakat war auch zu lesen, dass die Zuschauer hier belogen werden. Offenbar, jetzt sind wir bei der Frage, wie Journalistinnen und Journalisten berichten können, was sie auch sagen wollen und nicht sagen wollen. Offenbar gibt es neben regimetreuen Journalisten auch zunehmend kritische Kolleginnen und Kollegen. Wie ist die Situation bei den staatlichen Medien? Können Sie dazu was sagen?
Ja, es gibt tatsächlich Informationen, dass sie nicht die Einzige ist, die große Bauchschmerzen oder eben sogar sich schämt, Bauchschmerzen hat oder sogar sich schämt bei dem, was da verbreitet wird in den staatlichen Medien. Es sollen schon Dutzende auch gekündigt haben in den vergangenen Wochen. Und auch nach ihrem Auftritt soll es weitere Kündigungen gegeben haben, sowohl beim staatlichen Fernsehen als auch bei anderen kremltreuen Medien, zum Beispiel NTV, die auch nicht besonders viel anders berichten. Der Unterschied ist aber, dass diese Redakteurinnen und Redakteure, Journalistinnen und Journalisten sich einfach eben nur ja, ins Abseits begeben, nicht mehr berichten, nicht mehr arbeiten, aber eben ihren Protest nicht formulieren. Also diesen Mut, sich der Strafverfolgung jetzt eben auch auszusetzen, wie Marina Ovsyannikova, den vermisse ich bisher oder den sieht man bisher nicht bei anderen Kolleginnen und Kollegen.
Dennoch, wie bewerten Sie das? Es gibt nicht wenige, die dies als Beispiel oder gar Initialzündung einer neuen Form des Protestes auch innerhalb der russischen Staatsmedien, das ist ja was Besonderes, nicht kritische Medien, sondern Staatsmedien, die das als was Besonderes bewerten. Wie sehen Sie das?
Ja, das könnte es tatsächlich werden, wenn eben diese anderen kritischen Journalisten dann eben auch sagen, wir haben genug und wir protestieren auch. tatsächlich öffentlich dagegen, was wir hier bisher getan haben und was weiterhin getan wird. Allerdings werden jetzt auch, das ist ganz klar, diese Medien versuchen, genau diese Kolleginnen und Kollegen herauszufiltern. Da gibt es also schon Meldungen, dass dort jetzt Untersuchungen laufen, wer hinter ihr gestanden haben könnte, mit wem sie da zusammengearbeitet haben könnte. Und man wird versuchen, diese Journalistinnen und Journalisten auszusondern und eben nicht zuzulassen, dass es hier zu weiteren derartigen Protestaktionen und dann zu einer Erosion praktisch kommt in den staatlichen Medien und in der staatlichen Propaganda.
Die Journalistin Marina Ovsyannikova hat gestern die russischen Nachrichten mit einer Antikriegsbotschaft gestürmt. Mit Florian Kellermann habe ich drüber gesprochen. Ja, und dass es offenbar auch in den staatstreuen russischen Medien mittlerweile einige Kolleginnen und Kollegen gibt, die das russische Narrativ vom Krieg, mit Vermeidung des Wortes Krieg, die dieses Narrativ nicht mehr erzählen wollen. Das belegen auch einige Mitarbeiter russischer Nachrichtenagenturen mit ihrem Verhalten. Sie gehen nämlich Kollegen der in Berlin ansässigen Agentur Raptly zum Beispiel. Manfred Götzke berichtet.
Es war für ihn ganz einfach nicht mehr tragbar, bei einer staatsnahen russischen Nachrichtenagentur zu arbeiten, erzählt ein Kameramann, der seinen Dienst bei Raptly kurz nach Beginn des Kriegs quittiert hat.
Die ersten 3 Tage war es noch so ein leichter Schockmoment, wo nicht alle realisiert haben, was eigentlich so vor sich geht. Und am Wochenende hat sich die Stimmung total verändert. Montag kam es dann so ein bisschen zur Eskalation, wo viele gesagt haben, das war's für uns.
Der junge Journalist, nennen wir ihn Daniel, will wegen einer Verschwiegenheitserklärung anonym bleiben. Seine Stimme haben wir nachgesprochen. Bei einem Medienanbieter, der Fake News über den Krieg in der Ukraine verbreitet, kann und will er nicht mehr arbeiten, erklärt Daniel.
Ich hatte eigentlich ein Gespräch mit meiner Line-Managerin gesucht, darüber, wie ich mich fühle. Und sie mir dann einfach mitgeteilt hat, dass sie gekündigt hat. Und damit ging das alles so ins Rollen, dass mehr und mehr Leute gegangen sind oder in den Krankenschein oder gekündigt. Bei uns ist die ganze mittlere Management-Ebene weggefallen. In manchen Departments sind fast keine Leute mehr da.
Wer sich finanziell leisten konnte, hat direkt gekündigt. Andere hätten sich krankschreiben lassen. Nur ein Teil der Mitarbeiter von Raptly kommt aus Russland. Das Team sei international.
Aber es war ja immer klar, wo man arbeitet und dass man sein Geld aus Russland bekommt. Es gab auch bei uns diese Narrative, bloß nicht zu schlecht über Russland schreiben. Und auch dieses Wording, Spezialmilitäroperation zu nehmen.
Doch auch ganz unabhängig vom fehlenden Personal dürfte in den Berliner Redaktionen von Russia Today, dem Radiosender Sputnik und der jungen russischen Nachrichtenagentur Raptly zurzeit wenig los sein. Die staatsnahen russischen Medienanbieter sind mit Sanktionen der EU belegt. Auf den gängigen Social-Media-Plattformen finden sie zurzeit nicht mehr statt, sagt Jörg Reichel von der Deutschen Journalistenunion, DJU.
Und damit ist im Grunde genommen jede Möglichkeit der Kommerzialisierung und auch der Reichweite im Grunde genommen auch genommen. So, weil das Entscheidende ja immer die Reichweite ist. Damit sind die Medien im Grunde genommen die Lautsprecher genommen worden. Sie sind an der einen oder anderen Stelle, kann man noch etwas von ihnen lesen, aber die reichweitenstarken Social-Media-Plattformen sind damit tot für sie.
Die meisten Medienschaffenden haben inzwischen die Agentur Raptly verlassen. Eine russische Content-Agentur, die Texte und Videos über Politik und Wissenschaftsthemen für ein junges Publikum produziert. Analog zum jungen öffentlich-rechtlichen Angebot Funk. Mit dem Unterschied, dass Raptly eben nicht unabhängig ist, sondern eine Tochterfirma des Propagandasenders Russia Today. Auch wenn Raptly selbst das auf Deutschlandfunk-Anfrage dementiert.
Raptly ist eine unabhängige, kommerzielle Business-to-Business-Nachrichtenagentur. Und wir stellen unseren Kunden Rohinhalte zur Verfügung, seien es exklusive Geschichten, aktuelle Nachrichten oder Livestreams. Unsere Berichterstattung basiert immer auf der Relevanz für unsere Kunden und ihre Zuschauer. Wenn sie es nicht für relevant, wertvoll oder veröffentlichenswert hielten, würden sie es nicht kaufen.
Die Sanktionen der EU bezeichnet Raptly als Eingriff in die Pressefreiheit.
Was wir in den letzten Tagen erlebt haben, ist ein koordinierter und direkter Versuch, Vielfalt in der Nachrichtenlandschaft zu verbieten. Politiker haben versucht, die Geopolitik als Vorwand zu benutzen, um das Ende der Medienfreiheit in Europa herbeizuführen.
Auf die Frage, wie viele und warum Journalisten Raptly verlassen haben, antwortet das Unternehmen nicht. Jörg Reichel von der DJU sagt, die Abgänge seien zweistellig, vom leitenden Redakteur bis zur Kamerafrau. Viele hätten nun die Befürchtung, für andere Medien verbrannt zu sein.
Das hat auch bei einigen dazu geführt, dass sie jetzt auch eine schnelle Entscheidung getroffen haben.
Daniel, der bis vor kurzem für Raptly gearbeitet hat, weiß noch nicht, wie es für ihn weitergeht. Da er als Kameramann aber nicht für die Inhalte von Beiträgen verantwortlich war, macht er sich keine großen Sorgen. Für Redakteure, vor allem in leitenden Funktionen, dürfte es schwieriger werden. Zumindest in Berlin, sagt Gewerkschafter Reichel.
Ich denke, es kommt darauf an, was man dort gemacht hat. Es macht einen Unterschied, ob ich bei Ruptly an der Kamera stand oder ob ich im Schnitt war oder ob ich bei RT im Grunde genommen in der ersten Reihe redaktionelle Texte geschrieben habe. Das, denke ich, macht einen Unterschied.
Doch außerhalb von Berlin gibt es auch für diese Journalisten Chancen. Die österreichische Seite Auf 1 zum Beispiel. Das relativ junge Angebot ist auf Putin-Kurs und steht noch nicht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union.
Manfred Götzke hat unter anderem mit Kolleginnen und Kollegen der Agentur Ruptly gesprochen. Für Medias Res. Der Krieg ist nah, er ist mitten in Europa, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob man die Vorgänge aus einiger Ferne betrachtet und beurteilt oder ob man wie Polen direkter Landesnachbar ist, an dessen östlicher Grenze die Bomben mittlerweile hörbar sind. Polen spielt nicht nur wegen der geografischen Nähe zur Ukraine, sondern auch wegen der eigenen historischen Erfahrungen mit Russland eine ganz besondere Rolle in diesem Krieg. Und all das prägt auch den medialen Blick auf diesen Konflikt. Peter Sawicki hat ein paar Beispiele gesammelt.
Dorota Gawryluk, witam państwa. Jest poniedziałek, 14. marca. Ukraińska stolica szykuje się na najgorsze.
Auch in polnischen Fernseh- oder Radiosendern ist der Krieg in der Ukraine derzeit omnipräsent. Nachrichtensendungen behandeln die Geschehnisse oft monothematisch. Auf manchen Kanälen sind täglich Sonderprogramme zu sehen. Ähnliches gilt für die Arbeit der Presse, wie Bartosz Wieliński, Außenpolitikredakteur bei der liberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza, schildert.
Jeder Aspekt dieses Krieges ist für uns da wichtig und ja, wir informieren darüber regelmäßig und ausführlich. Und die Schichten in der Redaktion dauern bis zum Nacht.
Neben dem kritischen Blick auf den Umgang der polnischen Regierung mit der Ankunft ukrainischer Geflüchteter, so Wieliński, stehe die Lage in der Ukraine selbst stark im Fokus. Eine Reihe von Reportern der Zeitung sind im Land unterwegs. Sie sollen authentische Berichte auch aus umkämpften Gebieten liefern, wobei nicht alle Details publiziert würden, erklärt Wieliński.
Wir haben die Regeln bezüglich der Bilder mit Leichen zum Beispiel. Die veröffentlichen wir nicht. Ja, versuchen auch die Beschreibungen ja ein bisschen milder zu veröffentlichen, damit unsere Leser nicht zu viel zu traumatisieren.
Eindeutig ist aber die Haltung, mit der die Zeitung über den Krieg berichtet. Ihre Printausgaben werden in Teilen in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb gehalten. Auf den Websites vieler Medien ist der Slogan »Solidarisch mit der Ukraine« zu sehen, auch auf jener der Gazeta Wyborcza. Bartosz Wieliński räumt ein, dass dies kein neutraler Leitspruch sei. Doch man greife damit, so sein Argument, die überwiegende Stimmungslage in Polen auf.
Das Wort solidarisch, Solidarność, Solidarität hat für Polen eine besondere Konnotation. Das kommt von dieser größeren Bürgerbewegung in den 80er Jahren, die endgültig Kommunismus gesiegt hat. Wir fühlen so eine Mobilisierung in der Gesellschaft, der Ukraine zu helfen.
Das sei vor allem durch die geografische Nähe zum Kriegsgeschehen und die eigene belastete Geschichte mit Russland bedingt. Bartosz Wieliński hält es zudem für legitim, prägnante Ausdrücke in der Berichterstattung zu nutzen.
Das ist ein Krieg, wo alles ist ja klar verteilt. Die Russen sind die Aggressoren. Die Ukraine hat nichts gemacht, was irgendwie diesen Krieg provoziert hat. Die Ukraine sind ihre Opfer. Mit den Opfern muss man solidarisch bleiben.
Eine weitere Facette in der Berichterstattung über die Folgen des Krieges bringt RMF ein, eine private Radiosendergruppe. Seit kurzem gehören dort Nachrichten auf Ukrainisch zum Angebot. Zu hören bei einem komplett neuen Sender, RMF Ukraina. Das werbefreie Programm richtet sich an Geflüchtete. Auf UKW ist es nur im Grenzgebiet zu Polen zu empfangen, dazu per Livestream. Jarosław Pioterczak leitet das Projekt und ist sichtlich stolz darauf. In einem Café in Przemychl, nahe der ukrainischen Grenze, erklärt er die Idee dahinter.
Tworzyliśmy radio, które ma informować o tym, co czeka na uchodźców z Ukrainy.
Unser Sender soll informieren, was die Geflüchteten in Polen erwartet und wie sie Hilfe in Anspruch nehmen können, wo sie hinfahren, an wen sie sich in der jeweiligen Stadt wenden müssen. Wir wollen also die Emotionen beruhigen.
My jesteśmy od tego, żeby poinformować i uspokoić te emocje.
Letzteres ist Pioterczak besonders wichtig. Und der Hauptgrund, warum RMF Ukraina auf Berichte über das Kriegsgeschehen verzichtet.
Mówimy do ludzi, którzy uciekają przed wojną.
Diese Inhalte wollen wir nicht. Wir sprechen Menschen an, die vor etwas Schrecklichem fliehen. Sie wissen, wie es in der Heimat aussieht. Sie brauchen jetzt Infos, die sie ein wenig wieder aufrichten.
Nie chcemy tej treści.
Infos für das Nachrichtenprogramm speist der Sender aus Gesprächen mit staatlichen Stellen oder Freiwilligen, die über Aspekte der Flüchtlingshilfe berichten. Von Geflüchteten selbst erfahren Reporter von RMF Ukraina, welche ungefähren Pläne sie haben. Wenn zum Beispiel ukrainische Familien im Südosten die Grenze überqueren und Richtung Norden reisen möchten, entstehen daraus Nachrichten über passende Bahnverbindungen oder die Gesundheitsversorgung in der jeweiligen Zielregion. Das Programm hat also einen klaren Servicecharakter. Für Jarosław Pioterczak steht das aber nicht im Widerspruch zum journalistischen Auftrag. Die Infos, die wir vermitteln, sind vollkommen unpolitisch, ohne jegliche Kommentierung. Es geht nur darum zu zeigen, wo Hilfe erhältlich ist. Das ist an und für sich zu 100% objektiv.
To jest po prostu samo w sobie w 100% obiektywne.
Peter Sawicki über die Kriegsberichterstattung in diesen Tagen in Polen. Die Ukraine ist für Journalistinnen und Journalisten derzeit einer der gefährlichsten Orte der Welt. Vorgestern wurde ein Kollege der New York Times getötet. Aber in Gefahr sind sie definitiv nicht nur dort. Und wir wollen auch die Arbeit von Medienvertretern in anderen Ländern nicht aus dem Blick verlieren in diesen Tagen. Und schauen nach Afghanistan. Dort hat sich die Lage seit der Übernahme der Taliban dramatisch verschlechtert. Mark Turner hat mit Kollegen in Kabul gesprochen.
Verwüstete Zimmer, Bücher und Kleidungsstücke überall verstreut, Schulsachen von Kindern, gefilzt und zerfleddert. So sieht es aus, nachdem die Taliban vor wenigen Tagen das Journalisten-Safehouse mitten im Zentrum von Kabul gestürmt und ausgehoben haben. Anders als der Kollege, dessen Zimmer er beschreibt, gelang dem Investigativreporter Wahid Khatibi die Flucht nicht rechtzeitig. Den Taliban musste er versprechen, sich ihnen 2 Tage später zu stellen. Und sollte er irgendetwas über die Razzia veröffentlichen, dann werde das sein Leben kosten.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shay Julia, der Clay. Assalamu alaikum.
Unweit der gestürmten Unterkunft steht Kommandeur Rahman an einem Checkpoint. Mit seinen Leuten sucht er im Verkehrsgetriebe systematisch nach den Feinden des neuen Islamischen Emirats. Anzeichen für Widerstand sehen wir nicht. Der Widerstand ist mit den Ausländern verschwunden. Wir sind mit der Wahrheit. Und wer mit der Wahrheit ist, der kann nicht irren. Die Wahrheit. Sie war das Ideal all jener, die samt ihren Familien bis vor kurzem in diesem Safehouse untergetaucht waren. Auch im Versteck recherchierten sie weiter, checkten Fakten, kommunizierten über WhatsApp. Der Journalist Mohammed Jam Tamkin hatte bis zum Machtwechsel im August 2021 für eine afghanische Nachrichtenagentur aus den Provinzen berichtet. Noch Ende März 2021 vergewaltigten die Taliban in der Jaujan-Provinz ein 17-jähriges Mädchen namens Aymoma. Sie töteten sie anschließend und erlaubten der Familie nicht, die Leiche zu sehen. Ich habe über Dutzende solcher Menschenrechtsverletzungen durch Taliban und IS geschrieben. Wenn die Taliban oder der IS uns finden, werden sie uns sofort umbringen. Sie alle hier im Safehouse so hatte der Radioreporter Bismillah Rahimi gesagt, sie alle seien im Fadenkreuz der neuen Machthaber. Denn seit 20 Jahren fühlen sich die Taliban durch alle Journalisten einer negativen Propaganda ausgesetzt. Die Taliban mögen nun einmal das demokratische System nicht. Und Medien, so gut wie alle Journalisten, setzen sich eben für das Gegenteil von dem ein, was den Taliban vorschwebt. Dass die in Gefahr seien, die unter der vorigen Regierung in verantwortlichen Positionen arbeiteten oder die für ein anderes Afghanistan stehen, solche Vorstellungen hat die Taliban-Regierung bisher gerne als Propaganda abgetan. Doch nun, im Schatten des Ukraine-Krieges, scheint die provisorische Regierung des Islamischen Emirats auf die Weltöffentlichkeit kaum noch Rücksichten zu nehmen. Investigativreporter Wahid Khatibi hatte sich darüber schon vor Wochen keinen Illusionen hingegeben. Er warnte davor, die Taliban-Regierung international anzuerkennen. Sobald sie als Staat anerkannt sein sollten, werden sie die letzte Zurückhaltung fallen lassen, die sie sich noch auferlegen. Und ihre Folterungen werden keine Grenzen mehr kennen. Nach dem Sturm der Taliban haben die Journalisten ihre geschützte Unterkunft verloren. Die meisten verstecken sich mit ihren Familien jetzt irgendwo in den Provinzen als Flüchtlinge im eigenen Land. Wahid Khatibi hat sich den Taliban nicht gestellt. Stattdessen ist er untergetaucht und sendet seine Berichte weiter übers Netz.
Mark Turner berichtete, und wir blicken noch zum Schluss auf die Entwicklung im Abschiebeprozess um Julian Assange. Darüber berichten wir ja seit Monaten. Es geht um seine drohende Auslieferung an die USA. Und es sieht danach aus, als ob die nun auch bevorsteht, denn die Berufung gegen die Abschiebung, die hat das oberste britische Gericht ihm nun verwehrt. Imke Köhler berichtet.
Im Dezember hatte der Londoner High Court grünes Licht für die Auslieferung des inhaftierten WikiLeaks-Gründers gegeben. Die Auslieferungsentscheidung muss nun von Innenministerin Priti Patel ratifiziert werden. Danach kann Assange allerdings versuchen, den Entscheid durch eine gerichtliche Überprüfung anzufechten. Auch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist noch möglich. Assange ist seit rund 3 Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert. Die US-Justiz will ihm unter anderem wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen, weil Assange 2010 über seine Enthüllungsplattform WikiLeaks geheime US-Berichte und Diplomatendepeschen über die Einsätze im Irak und in Afghanistan veröffentlicht hatte. Aus Sicht der US-Justiz hat er damit das Leben anderer Menschen in Gefahr gebracht. Aus Sicht seiner Anhänger hat er Kriegsverbrechen aufgedeckt.
Ja, wie sich's weiterentwickelt, beziehungsweise ob und wann sich da was tut, wir werden darüber berichten. Hier in Medias Res.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Claudia Jeske. Ich arbeite für die Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Und unser Aufmacher morgen lautet: Erst Corona, jetzt Ukraine-Krieg. Findet das Schützenfest in Wolfsburg statt? Wir haben nachgefragt bei Schaustellern und beim Schützenverein, aber auch bei Politikern, ob es in Zeiten des Krieges in Europa zeitgemäß ist, ein Schützenfest zu feiern. Die eindeutige Meinung lautet, ja, man soll feiern, denn die Schausteller sind in den letzten 2 Jahren durch Corona derart gebeutelt, dass sie sich darauf freuen, wieder Geld zu verdienen. Und es bedeutet ja nicht, dass man keinen Anteil nimmt, sondern man könnte sogar, das waren auch die Ideen in unserer Umfrage, Schweigeminuten einbetten oder sogar Aktionen für ukrainische Familien, die geflüchtet sind und in Wolfsburg mittlerweile leben.
Tja, die Rolle und die kulturelle Bedeutung der ukrainischen Sprache, das ist ein Thema im Büchermarkt gleich im Anschluss an Medias Res. Diese Sendung finden Sie natürlich wie immer in der DLF Audiothek, dort übrigens auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Medias Res morgen wieder ab 15:35 Uhr. Ich darf mich verabschieden. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.